Schön, euch alle hier sehen zu dürfen, eure strahlenden Gesichter. Ich bin Jan-Felix Schellenschläger, ich komme aus Hessen. Ich hoffe, das macht nichts aus, dass ich aus dem Ausland komme quasi. Alles, was ja überhalb liegt, das Weißwurst-Äquators, ist ja Norden. Das ist also weit, weit weg. Also ich komme da oben hinaus. Mag es auch, aber ich freue mich, hier bei euch zu Gast sein zu dürfen in München und vor allem in eurer Gemeinde. Was will man über mich wissen? Ich bin einfach 28 Jahre. Ich liebe Tanzen. Ich liebe es, im Wort Gottes zu studieren. Ich habe deswegen Theologie studiert. Und mein Wunsch ist es einfach, Menschen in dieser Zeit, wo es nur um Leistungsdruck geht, zu zeigen, hey, dieses Wort hat was mit unserem Leben zu tun. Es ist das, was uns bewegt, was uns Hoffnung und Stärke schenkt. Und deswegen habe ich Theologie studiert, einmal einerseits im Theologischen Seminar Rheinland und dann im Evangelisch-Theologischen Fakultät in Löwen in Belgien. Und im Moment gehöre ich jetzt nicht unbedingt einer Gemeinde zu, ich bin noch auf der Suche, aber so ist es ungefähr das, was man wissen kann, möchte, will. Und wenn man noch weitere Fragen hat, kann man gerne am Ende des Gottesdienstes auf mich zugehen kommen. Bisher habe ich mich noch nicht ertappt, dass ich irgendjemand gebissen hätte. Dementsprechend seid einfach zuversichtlich, dass da nichts passieren wird. Und stellt einfach eure Fragen. Nehemia 8 habe ich den... Das hat mich einfach bewegt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Vielmehr steht eigentlich, seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Oder eure Stärke. Was ist das, was euch stark macht? Was ist das, was euch ausmacht? Was ist es, wenn alles hart auf hart kommt, worauf ihr euch verlasst? Ist es wirklich die Freude am Herrn? Oder verlassen wir uns vielmehr nicht auf unsere Fähigkeiten? Was können wir denn gut? Wir sagen kleinen Kindern, hey, weint nicht. Du musst toughen up, du musst stark sein. Wir sagen anderen, okay, in schwierigen Zeiten möchten wir keine Schwäche zeigen. Wir wollen stark sein für die anderen. Dass wir die Person sind, an deren sich andere Leute ausheulen können, wo Leute sich anlehnen können. Ist das nicht, was es ausmacht? Wir verlassen uns aufeinander. Manchmal. Manchmal verlassen wir uns auf unsere eigenen Fähigkeiten und unsere eigenen Stärke. Ob es ist, dass man schon immer geschafft hat, in schwierigen Zeiten sich irgendwie durchzuschlagen, sich wieder aufzuraffen und weiterzumachen. Das heißt, die Fähigkeit, intelligent zu sein und sich damit irgendwelche neuen Möglichkeiten freizuschaufeln. Das heißt, die Fähigkeit, vielleicht wirklich körperlich stark zu sein und sich durchzuboxen in schwierigen Zeiten. Im wörtlichen Sinne manchmal in Zeiten, wo es notwendig war, sich sogar durchzuboxen, weil betrogen von außen stand. Was verleiht uns Stärke? Vor allem in schwierigen Zeiten wird es oft auf die Probe gestellt. Wenn man jemanden Geliebtes verliert, wenn schwierige Zeiten kommen, wenn man einfach sich merkt, man kann sich selber nicht durchboxen. Und vor allem in diesen Zeiten wird dann einem gesagt, hey, verlass dich auf den Herrn. Sei nicht traurig, sei nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist doch unsere Stärke. Wir lesen in Philipperbrief, freut euch im Herrn alle Zeit. Und man hat irgendwie das Gefühl, dass es vielleicht im Evangelium, dass es da nicht so den Rahmen gibt, sich einfach auch schwach zu fühlen, sondern dass eigentlich diese Sorgen und diese traurigen Zeiten, die man hat, dass die eigentlich, man müsste die doch eigentlich wegkehren, weil die Freude, wir haben doch alles im Herrn, also dürfen wir uns freuen. Wir sollten uns freuen. Wenn wir uns nicht freuen, okay, liegt das dann an uns? Oder machen wir was falsch? Oder vertrauen wir nicht gut genug? Auf jeden Fall, wir sollten so nicht fühlen, weil wir sollen ja nicht bekümmert sein. Denn der Herr ist unsere Freude, also wir sollen uns ständig freuen. Ja, oder? Interessant ist, man soll die Bibel niemals gegen die Bibel auslegen, und ich finde Prediger sehr, sehr spannend, wo es sagt, es gibt alles, hat seine Zeit. Sowohl das Freuen als auch das sich Betrauern, das Tanzen und das Klagen. Es gibt immer diesen Gegenpol, und der sagt, es ist berechtigt, dass man weint, dass man Zeiten der Schwäche hat, dass man Zeiten hat, in denen man es nicht kann. Und manchmal steckt man in einer schwierigen Zeit, und gerade deshalb habe ich mir gedacht, gucke ich mal in diesen Text. Gucke ich mal, was dahinter steht. Und die Frage ist, warum sagt bei der Lesung an dieser Stelle, warum wird hier ausgesagt, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist? Warum sollen die nicht bekümmert sein? Zuvor wurde das Gesetz vorgelesen. In Zeiten von Nehemia kam halt Nehemia von einer langen Exil, das Volk Israel wieder zurückgekehrt. Die Stadtmauer lag in Aschen und Schutt und Asche. Der Tempel lag in Schutt und Asche. Sie wurden eigentlich dafür bestraft, dass sie vom Gesetz abgewichen sind. Und Gott hat gesagt, hey, ich habe euch gesagt, was passiert, wenn ihr nicht meinen Geboten befolgt. Und das war die Strafe dafür. Und sie durften endlich wieder zurückkehren. Nehemia hat es geschafft, in kürzester Zeit das Volk zu motivieren und ein Riesenprojekt auf die Beine zu stellen und die Stadtmauer fertigzustellen. Ich frage mich, von ihm könnten wir eigentlich viel lernen bei unseren allen Bauprojekten, die über 10 Jahre dauern. Aber das sei mal am Rande gestellt. Nachdem die Stadtmauer die Sicherheit wieder fertiggestellt haben, haben die gesagt, gut, jetzt ist es die Zeit, dass wir uns wieder dem Gesetz zuwidmen. Und sie lasen das Gesetz vor. Das Gesetz, was sie am Anfang bekommen haben, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und all diese Dinge. Und sie fingen an zu weinen. Warum? Warum, wenn man die Bibel liest, und wenn man das hört, fängt man an zu weinen. Was machen die Leute traurig? Und die Freude, von der hier gesprochen ist, ist vor allem dahin zu verstehen, in einem Kontrast zu dieser tiefen Trauer, die sie gepackt haben. Wir lesen vor allem in Kapitel 9 danach, warum sie so traurig sind. Sie haben festgestellt, hey, Gott, und das ist eigentlich das, womit das Gesetz anfängt. Das ist nicht einfach eine Lesung, tu dies, tu das, tu jenes. Nein, ganz bevor dieser Bund eingegangen wird, sagt er, ich bin der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat. Ich habe euch errettet. Und wenn ihr unter meinen Schutz stehen wollt, wenn ihr einen Bund mit mir eingehen möchtet, wenn ihr Gemeinschaft mit uns haben möchtet, dann gehen wir jetzt diesen Bund ein. Aber ich bin ein eifernder Gott. Wenn ihr diese Gebote nicht hört, werdet ihr das Land, das ich euch versprochen habe, werdet ihr das nicht sehen, werdet ihr bestraft werden, bis ihr wieder zu mir zurückkehrt. Sogar nicht nur das, nein, manchmal war Gott so, hey, wenn ihr die Gebote nicht haltet, wenn ihr nicht meinen Bund haltet, dann werde ich euch vernichten. Darauf steht der Tod. Bisschen krass. Aber wer hat gesagt, dass die Bibel einfach ein leicht zu lesendes Buch ist und einfach zu verstehen und eine super schöne Lektüre und es ist immer Freude? Nein, Gott ist ein eiferner Gott, der mächtig ist. Er möchte Gemeinschaft haben mit den Menschen und er kann Sünde und Abfall nicht einfach dulden. Und wie am Anfang gesagt wurde, wenn ihr eure eigenen Wege geht, wird am Ende der Tod auf euch warten, weil auf dem Verbrechen, auf dem steht das halt. Es ist ein bisschen komplex und ich möchte darauf jetzt nicht zu sehr eingehen, weil das führt zu weit weg. Aber im Grunde ist hier ein Abmachen gemacht. Wir stehen unter deinem Schutz und du beschützt uns, aber wenn wir davon abfallen, kommt halt entsprechend eine Strafe. Und die haben es wirklich sehr weit getrieben. Sie haben sich innerhalb von Sekunden abgewandt. Also die haben das Gebot gemacht. Mose ist einfach nur 40 Tage kurz verschwunden. Die haben Panik geschoben, haben sich dann anderen Göttern zugewandt. Und schon in der Situation war Gott dann sehr zornig, dass er, hey, ich habe mich auf euch eingelassen und ihr habt euch schon abgewendet. Also immer wieder wird die Geschichte vorgelesen von dem, wie die Völker, wie die Vorfahren von den Israeliten versagt haben in diesem Bund, in diesem Versprechen, hey, wir wollen dir folgen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir folgen. Und wir halten diese Gebote. Wir gehen den Bund ein. Und wir akzeptieren die Strafe, wenn wir dem nicht folgen. Wir machen das so. Und sie lesen davon, dass die Vorfahren immer wieder gescheitert sind, bis sie irgendwann verbannt wurden und die einzelnen Stellen dazwischen drin, wo Dinge geschehen sind, alles nachzulesen in dem ganzen Buch der Chroniken und den Büchern davor. Sehr spannend zu lesen, sehr empfehlenswert. Aber es geht darum, dass das Volk immer wieder versucht hat, also sich erwiesen hat, dass sie es aus eigener Kraft nicht schaffen können. Sie haben es nicht geschafft, die Gebote aus eigener Kraft zu schaffen, wenn es drauf ankam. Und sie wurden sich bewusst, dass sie vor Gott nicht bestehen können. So sehr sie es noch versuchen. Sünde heißt eigentlich, das Ziel verfehlen. Und es ist so einfach, das Ziel zu verfehlen. Wenn man einen Ball nimmt und sich 100 Meter vom Tor wegstellt, ist es sogar sehr, sehr einfach, das Ziel zu verfehlen. Es kommt darauf an, welche Maßstäbe es gibt. Und das Gesetz wird oft auch als Gefängnis beschrieben, weil es aufzeigt, hey, aus eigener Kraft könnt ihr es nicht schaffen und deswegen wurde ja Jesus notwendig. Aber dieses Wort Stärke ist nicht mit Starksein zu übersetzen, sondern mit Zuflucht und Rettung. Der Herr ist unsere Zuflucht und der Ort, wo wir uns retten können. Von ihm kommt unsere Rettung. Und das ist der Grund, warum wir uns freuen sollen. Und das Spannende ist, dass an diesem Tag soll man sich nicht darüber zu klagen, dass sie es nicht schaffen, dass sie verfehlt haben, dass sie vor Gott nicht Bestand haben können. Nein, sie sollen sich freuen, dass sie trotz dessen Gnade empfangen werden und errettet werden. Dieser Kontrast ist hier gemeint, dass du schaffst es nicht aus eigener Stärke, sondern Gott schafft es. Und so liest man einfach wirklich, und ich möchte ein paar Abschnitte in diesem Kapitel 9 lesen. Und du hast das Elend unserer Väter in Ägypten angesehen. Also sie waren in der Sklaverei in Ägypten, das Israel, das nachzulesen. Exodus, sehr bekannt, auch in vielen Filmen schon dargestellt. Und Zeichen und Wunder hast du getan am Pharao und allen seinen Großen und an dem ganzen Volk seines Landes. Und du hast das Meer vor ihnen zerteilt, nachdem du sie rausgeführt hast. Und sie gingen trockenen Fußes hindurch. Du hast sie geführt am Tage in einer Wolkensäule und nachts in einer Feuersäule. Und du bist herabgestiegen auf den Berg Sinai und hast ihnen von Himmel her geredet und wahrhaftig Recht und rechtes Gesetz und gute Satzung und ihnen gute Gebote gegeben. Also sie waren nicht unfair und nicht hart, sondern sie waren gute Gebote, die das Gute im Sinn hatten. Und du hast sie versorgt. Aber unsere Väter wurden stolz und halsstarrig, sodass sie deine Gebote nicht gehorchten und weigerten sich zu hören und gedachten auch nicht an deine Wunder. Sie wollten in die Knechtschaft in Ägypten zurück. Aber du, mein Gott, vergabst ihnen und warst gnädig, barmherzig, geduldig und voller Güte. Und jetzt kommt immer wieder dieser Abschnitt, obwohl sie sich ein gegossenes Kalb danach gemacht haben. Verließest du sie doch nicht in der Wüste. nach deiner großen Barmherzigkeit. Und die Wolkensäule wich nicht von ihm, weder Tag noch Nacht. Und du gabst ihnen ihren guten Geist. 40 Jahre versorgtest du sie ihn. Und du gabst ihnen die Königreiche und gabst ihnen das Land. Und mehrest ihre Kinder. Und sie eroberten feste Städte. Aber sie wurden wiederum ungehorsam und widerstrebten dir und warfen deine Gesetze hinter sich und töteten deine Propheten. Darum gabst du sie im Land deiner Feinde. Wenn sie, du gabst sie dem, aber in ihrer Angst schrien sie zu dir und du erhörtest sie in dem Himmel und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Du hast ihnen geholfen. Aber sobald sie wieder zur Ruhe kamen, taten sie wieder übel. Als du sie ihnen wieder in den Feindeshand gabst, schrien sie zu dir und du erhörtest sie vom Himmel her und errettest sie nach deiner großen Barmherzigkeit noch viele Male. Wir stellen oft im Kontrast das Alte und Neue Testament, dass im Neuen Testament die Errettung gekommen ist und dass man im Neuen Testament den liebenden Gott erfährt, aber man sieht ihn schon im Alten Testament. Immer wieder sieht man, dass in Zeiten dessen, wo sie gescheitert sind, Gott barmherzig war. Gott sich wieder ihnen zugewandt hat, nachdem sie sich erinnert haben, von ihm haben wir eigentlich Rettung zu erwarten. Von ihm ist unsere Zuflucht. Sie sind dorthin geflohen und haben Barmherzigkeit empfangen. Und sie wissen, Gott ist zwar ein Gott, der eifernd ist und der auch die Strafe vollführt, die er ankündigt, aber er ist auch ein barmherziger Gott. Dementsprechend, wenn man vor schwierigen Situationen steht und bricht, weiß man, dieser Gott wird retten. Dieser Gott ist unsere Zuflucht und Stärke. Das Gesetz überführt uns. Es überführt uns, dass wir es alleine nicht schaffen können. Dass wir vor Gott nicht Bestand haben können. Und das sollte uns traurig machen. Sollte uns unser Scheitern, sollte uns bewegen in unserem Innersten. Dass wir nicht gut genug sind. Dass wir niemals vor Gott, zu Gott alleine kommen können. Das ist eine berechtigte Emotion. Aber zugleich können wir uns freuen in dieser Situation, dass es nicht an uns liegt, sondern dass wir in Gott Hoffnung und Stärke finden können, dass er Rettung bringen wird, dass er immer barmherzig ist. Das Faszinierende ist, es geht hier, im Rahmen wird das Laubhüttenfest gefeiert. Das Laubhüttenfest ist eigentlich das, wo sich die männlichen Männer rausgehen, sich Palmen und Wedeln, Zelte basteln und sich daran erinnern, wie cool es war, durch die Wüste zu ziehen. Nein, es war bestimmt nicht cool. Aber die Erinnerung daran war, dass jedes Mal ein Zelt Gottes aufgebaut wurde in ihrer Mitte, in der Erinnerung, Gott wandelt mit ihm. In dieser Zeit war es ihnen nicht erlaubt, einfach traurig zu sein, sondern sie sollten sich freuen, weil sie erinnerten sich daran, dass in schwierigen Zeiten Gott mit ihnen war. Er hat sie geführt mit einer Wolken- und einer Feuersäule bei Nacht. Er hat sie beschützt in schwierigen Zeiten, wo Feinde auf sie zukamen. Er ist ein Gott der Gemeinschaft. Wie genial ist eigentlich diese Erinnerung, dass Gott mit uns wohnen möchte. Dass Gott bei uns sein möchte. Das ist der zweite Aspekt, der dahinter steht. Gott ist nicht nur da, wenn es um Errettung geht, sondern er möchte auch ein Leben führen mit uns. Er möchte uns in dieser Zeit, ja, dass wir zu ihm kommen, ihn fragen, bei ihm Schutz suchen, dass wir dort unsere Stärke finden. Es ist eigentlich ganz anders, als ich erwartet habe, als ich den Text gelesen habe. Es geht nicht darum, dass wir in jeder Situation uns freuen. Es geht nicht darum, dass man Trauer und schwierigen Zeiten einfach wegwischt und sagt, hey, freut euch einfach. Es geht eigentlich darum, dass in diesen Zeiten, wo es uns schwierig fällt, Gott erstens in unserer Mitte wohnt und uns nicht alleine lässt und zu dem wir jederzeit kommen können, zu ihm fliehen können. Nicht nur, wenn wir scheitern gegenüber dessen, dass wir es nicht schaffen können, errettet zu werden. Nein, in unserem alltäglichen Leben, wo wir schwierige Sachen durchmachen, ist er bei uns. Das heißt nicht, dass die Situation einfach wegnimmt und dass es dann einfacher wird. Nein, er verspricht, in schwierigen Zeiten bin ich da. Weil wir lesen, wie gesagt, im ganzen Alten Testament, dass Gott nie gesagt hat, okay, es werdet keine Schwierigkeiten haben, es wird einfach nur Sonnenschein geben, alles wird gut. Nein, ihr werdet Kämpfe durchleben. Ihr müsst die Völker erstmal vertreiben, ihr müsst das Land auch einnehmen, ihr müsst was tun. Und ihr werdet Angst haben. Weil manche Gegner, manche Herausforderungen werden größer erscheinen, als ihr es schaffen könnt. Aber ich bin bei euch, ich wohne bei euch und ich werde euch beschützen. Was ist das, womit du gerade kämpfst? Wo ist die Herausforderung, die gerade zu viel für dich ist? Manchmal ist es eine Situation, wo man damit kämpft, ja, eine Frau hat oder eine Familie hat gerade sein Kind verloren. Man kann sich einfach nicht freuen. Er hat vielleicht in dieser Corona-Pandemie seinen Job verloren und weiß gerade nicht, wie man seine Familie ernähren kann. Es sind einfach immer wieder in diesem Leben Momente, wo man sich einfach nicht freuen kann, wo man immer wieder mit diesen schwierigen Situationen konfrontiert ist. Und es geht nicht darum, dass man einfach nur freudestrahlend weitergeht. Aber unsere Freude ist, dass wir wissen, dass wir nicht alleine sind, dass wir es nicht alleine schaffen müssen, sondern dass Gott mitten unter uns wohnt und mit uns gehen wird. Dass wir irgendwann heimkommen werden und dass er jede Träne abwischen wird. Und sagt, nicht nach dem Motto, es war alles nicht so schlimm, sondern, hey, ich bin da für dich, ich umarme dich, ich nehme das alles wahr und du kannst immer zu mir kommen. Und so stelle ich mir ihn vor, unseren Gott, als liebenden Papa. Ein Vater ist nicht unbedingt immer einer, der, wenn das Kind Sachen anstellt, immer sagt, super, ist alles unter dem Tisch. Nein, wir erleben das vor allem dort, dass halt manchmal Konsequenzen kommen müssen. Aber in dieser Konsequenz ist immer noch Liebe und Barmherzigkeit zu spüren. Der Vater möchte das Beste für euch. Wenn euch also jemand sagt, alles soll euch zum Guten dienen, dann liegt es hoffentlich nicht daran, dass die Situation, dass Gott das für euch wünscht oder dass Gott einfach sagt, freut euch stattdessen oder das soll dem dienen. Nein, Gott sagt, ich bin in dieser Situation bei dir. Und manchmal, wenn man Eltern ist, vor allem ihr Eltern, könnt verstehen, dass manchmal, dass es das Herz zerreißt, wenn das Kind eine schwierige Situation durchmacht. Und manchmal daneben dran steht und sagen kann, okay, ich würde es gerne abnehmen. Aber das Kind, wie soll es das denn lernen? Wie soll es stark werden? Ich kann das nicht. Und das ist eigentlich das Schwierigste für den Vater oder die Mutter, daneben dran zu stehen. Aber wie eine liebende Mutter, wie ein liebender Vater, ist man in jeder Situation, weiß man, hey, das Kind kann jederzeit zu mir kommen. Ich umarme es, ich liebe es, ich bin bei ihm und ich helfe ihm dadurch. Und das ist das, was mich berührt, was mich an diesem Vers berührt. Es geht nicht darum, einfach sich zu freuen und einfach die Tränen wegzuwischen. Nein, Gott ist der Ort, wie eine Zuflucht, eine Stärke, eine Heimat, zu der man immer wieder gehen kann, wo man immer wieder Trost und Frieden in schwierigen Situationen finden kann. Das wünsche ich, dass man das einfach mitnimmt, dass man sich dementsprechend freuen kann, dass Gott in allen Situationen, ob es um unsere Errettung geht, im Sinne ewigen Lebens, aber auch um unsere Probleme, die wir im Alltag kämpfen. Gott wohnt bei uns. Gott liebt dich. Gott lässt dich nicht allein. Und egal, ob du scheiterst oder nicht, er streckt die Hand aus und sagt, hey, ich warte auf dich. Ich bin immer für dich da. mit der Zuversicht möchte ich euch einfach in die kommende Woche schicken. In den Herausforderungen, die ihr habt. Ihr seid nicht allein. Ihr habt aber auch nicht nur Gott, sondern ihr habt auch einander. Steht füreinander ein. Ermutigt einander, erzählt einander, was einen abgeht und bringt diese Anliegen manchmal vor Gott, weil manchmal schafft man es alleine nicht. Ich möchte einfach zu diesem Abschluss noch beten. Das tue ich jetzt. Oh großer Gott, oh Papa, wie genial ist es, dass wir vor dich treten können, dass wir deine Liebe erfahren dürfen, durch und durch. Du bist unsere Zuflucht und Stärke, in der Hinsicht, dass du uns nicht alleine lässt, dass du in unseren Momenten unseres größten Scheiterns, dass du da bist und uns nicht verstößt, sondern dass du uns einfach mit dieser unfassbaren Liebe beschenkst. Dass wir einfach uns in deine Hände flüchten können und dass du alle unsere Sorgen, unsere Situationen ernst nimmst. Uns ermutigst und stärkst auf unserem Weg. Ich weiß nicht, was jeder Einzelne durchmacht. Ich bin aber dankbar, dass du weißt, was jeder einzelne Mensch durchmacht. Dass du ein so großes Herz für jeden Einzelnen hast. Ich möchte die alle einfach unter deinen Segen stellen. Dass sie in dieser kommenden Woche und in den Wochen darauf einfach diese Zuversicht spüren, einfach diesen Drang, wenn es drauf ankommt, zu dir zu fliehen und dass sie den Frieden, den du verheißt, einfach finden können. Danke, dass wir einfach immer zu dir kommen können. Amen.